Ich glaube, jeder von uns hat irgendeine Passion. Also irgendwas, was jemand so richtig gerne macht, was einfach so richtig Spaß macht vielleicht, wo man gerne bereit ist, Zeit reinzustecken, Geld reinzustecken und wo man auch vielleicht bereit ist, so ein bisschen das Unverständnis anderer zu ernten. Also wo andere einen so angucken und denken so, na, okay, lass ihn mal machen. Ich habe mal einen gekannt, der war auf unseren Jugendfreizeiten in Kreling mit, der hatte zum Beispiel die Passion Beleuchtungstechnik. Wir hatten das gar nicht verlangt, aber der hat irgendwie eine Wagenladung voll Raumbeleuchtung mitgebracht, hier noch Scheinwerfer, da noch ein Spot und was nicht alles, einfach weil er das gerne gemacht hat, das war seine Passion. Für andere ist das eine Modelleisenbahn oder Musik oder Fußball. So oder so, für eine Passion sind wir bereit, Opfer zu bringen. Wir sind bereit, was dafür, ja, herzugeben. Wenn wir in der Kirche von einer Passionszeit sprechen, dann ist das ja so die Zeit vor Ostern, diese paar Wochen, wo wir jetzt gerade mittendrin sind. Das heißt einerseits erinnern an den Leidensweg von Jesus. Passio, lateinisch, heißt ja einmal Leiden. Wir denken daran, dass Jesus verspottet worden ist, dass er aus Liebe für uns Schmerzen ertragen hat, eine sehr üble Hinrichtung. Und damit hängt aber auch das andere zusammen. Auch Gott hat eine Passion, eine Leidenschaft. Jesus hat eine Passion, er hat eine Leidenschaft. Und das sind wir, jeder einzelne von uns. Und die ganze Bibel dreht sich um Gottes Sehnsucht danach, mit uns zusammenkommen. Es geht darum, wie er alles in Bewegung setzt, um seine Passion für sich zu gewinnen, nämlich uns. Und darum, was er dafür getan hat, da soll es in der Predigt heute so ein bisschen gehen. Es geht um einen Text aus dem Römerbrief, den hat ein gewisser Paulus geschrieben. Das war so ganz am Anfang des Christentums ein ganz wichtiger Leiter und Gründer der christlichen Kirche. Und er schreibt damals an die Gemeinde in Rom, in Italien. Und da geht er so ziemlich von vorne bis hinten einfach mal die Essentials des Glaubens durch. Also mal so auf den Punkt gebracht, gut, christlicher Glaube, was heißt das eigentlich? Und ich lese mal einen ganz kleinen Abschnitt vor, da ist nochmal so im Fokus ein bisschen was von den spannenden und zentralen Punkten drin. Römer 5, da schreibt Paulus, da wir, alle die an Jesus glauben, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns getan hat. Jesus Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Bisschen komplex, ich lese es gerade kurz nochmal. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Jesus Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt. Und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Ich gehe die Punkte mal so einzeln durch, ein paar davon ein bisschen ausführlicher, ein paar ein bisschen kürzer. Als erstes erfahren wir hier, als Christ bin ich für gerecht erklärt. Um das zu verstehen, muss ich leider erstmal eine schlechte Nachricht überbringen. Gott sagt, er hat was gegen uns in der Hand. Gott hat eine Liste von Anklagen gegen uns. Wir haben ihm gegenüber Schuld auf uns geladen. Und die Bibel spricht in diesem Zusammenhang vom Thema Sünde. Das ist, wenn man so will, eine unsichtbare Macht, die tief in unseren Herzen sitzt und die unsere Beziehung zu Gott vergiftet. Also in uns drin ist was fundamental nicht in Ordnung. Wir Menschen haben nicht irgendwie einen guten Kern oder so, sondern das Böse ist irgendwie in uns drin. Okay, ich glaube, Leano hat keine Lust mehr. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ist in Ordnung, ne? Nein, nein, ein Kind darf schreien. Das ist völlig okay. Ja, Problem Sünde. Gott aber auf der anderen Seite, er ist heilig, er ist vollkommen und er kann nichts Schlechtes, nichts Unvollkommenes, nichts Böses dulden. In seiner Anwesenheit kann nichts bestehen, was sozusagen nicht so zu dieser absoluten Reinheit, Vollkommenheit Gottes passt. Ja, Gott könnte jetzt sagen, ist euer Problem. Wenn ihr nicht meine Standards einhalten könnt, dann habt ihr eben Pech gehabt. Aber er macht das nicht, sondern Gott macht uns ein Angebot aus Liebe. Es widerspricht seinem Wesen, einfach zu sagen, seht zu, wie ihr klarkommt, weil er die Liebe in Person ist. Gott sagt, passt auf, ich schicke euch meinen Sohn Jesus. Vertraut ihm und tut das, was er euch für euer Leben mitgibt. Und ich erkläre euch für gerecht. Das ist so ein Fachausdruck aus der Rechtssprache, für gerecht erklären. Das bedeutet so viel wie, alle Anklagen werden fallen gelassen. Du wirst freigesprochen. Du wirst offiziell für tadellos, für fehlerlos erklärt. Und Gott sagt, wenn ihr Jesus als euren persönlichen Herrn und Meister anerkennt, dann seid ihr für Gott reingewaschen. Ihr seid makellos, ihr seid sauber. Ich merke manchmal, in unserer Gesellschaft gibt es irgendwie so ein bisschen so ein falsches Verständnis von Christen. Manche denken, ja, Christen, das sind die, die irgendwie so viele soziale Aufgaben übernehmen. Christen und Kirche, das sind die mit guten moralischen Werten, das sind die, die möglichst gute Vorbilder sind. Oder umgekehrt, ja, das sind die, die es eigentlich am besten machen sollen. Und guck mal, bei denen ist es auch nicht besser, das ist dann umso mehr schlimm. Da ist viel Wahres dran, aber es trifft nicht im Wesentlichen den Kern. Ein Christ ist erstmal ein Mensch, der nicht einfach irgendwie nur gut ist oder der nicht einfach nur versucht, ein vorbildlicher Mitbürger zu sein. Ein Christ ist jemand, der verstanden und eingesehen hat, mein Leben ist so nicht in Ordnung vor Gott, solange ich dieser Macht der Sünde ausgesetzt bin. Aber er liebt mich und er bringt mich in Ordnung. Für ihn bin ich der Allerwichtigste und er will nicht, dass wir getrennte Wege gehen. Und deswegen nimmt er das weg, was zwischen uns steht, und er macht aus mir den Menschen, als den er mich ausgedacht hat. Und zwar nicht als Verdienst, nicht als eine Belohnung für irgendeine Leistung, die ich bringe, sondern aus Gnade und aus Liebe. Ein Christ ist ein Mensch, der von Gottes Liebe ergriffen und der getroffen ist, der Gott zurückliebt und dann sich von Gott prägen lässt in seinem alltäglichen Leben. So gute Taten, gute Werke, das gehört natürlich dazu. Aber das hat in der Bibel einen ganz klar definierten Stellenwert, und zwar ist das Platz 2. Platz 1 ist Gottes Zuspruch an dich: Ich liebe dich. Ich biete dir an, deine Schuld zu vergeben, die du selbst überhaupt nicht bezahlen könntest. Und ich strecke dir meine Hand aus, die du in Liebe annehmen darfst. Das Zweite, als Christ heißt es hier, erlebe ich Gottes Gnade. Hast du schon mal jemanden erlebt, der gnädig mit dir umgeht? Wo du das Gefühl hast, der ist gnädig mit mir. Was heißt das? Jemand ist gnädig mit mir bedeutet, jemand ist bereit, auch mal zu vergeben. Er hält mir die Hand der Vergebung hin, er öffnet mir seine Tür. Es ist nicht gemeint, beide Augen zu drücken. Irgendwie sagen, ach nee, ist alles gar nicht so schlimm, passt schon, Schwamm drüber. Sondern es gehört schon dazu, auch klar zu benennen, okay, da sind Dinge falsch gelaufen zwischen uns. Da waren Dinge nicht in Ordnung. Aber jemand, der gnädig ist, bietet mir trotzdem einen Neuanfang an. Er wird mir meinen Fehler nicht wieder und wieder unbarmherzig aufs Brot schmieren. Wir nennen den Mist beim Namen, der zwischen uns war, aber wir lassen ihn gemeinsam dann auch hinter uns. Und der entscheidende Punkt bei der Gnade, beim Gnädigsein, das ist, ich kann es nicht einfordern. Die Gnade ist immer ein Akt der Liebe. Ja, ich kann nicht sagen, ich habe da irgendwie ein Recht drauf und das musst du mir jetzt zugestehen, du musst jetzt gnädig sein mit mir. Das läuft so nicht. Es ist ein Akt der Liebe, den man nicht verdienen kann. Es ist was, was der andere mir frei schenkt. Und das ist bei Gott ganz genauso. Gott spricht klar aus, hör mal, dein Leben geht ohne mich in eine falsche Richtung. Ohne mich hast du deine Mitte nicht gefunden. Ohne mich lebst du an dem vorbei, wofür du existierst. Nämlich von mir geliebt zu werden und mich zurückzulieben. Aber Gott ist eben gnädig. Er sieht dich eben nicht mit harten, kalten Augen an und hält dir vor, was für ein Versager du bist, die ganze Liste deiner Fehler, guck mal, was du alles verbockt hast, wie du es verhauen hast. Ach, und aus dir wird sowieso nichts mehr. Das macht er nicht. Gott ist liebevoll und er ist gnädig. Er will dich und deshalb bietet er Vergebung für deine Sünden an, Vergebung für deine Distanz ihm gegenüber, für deinen Ungehorsam und für alles, was du falsch gemacht hast. Du musst nicht selber deine Schuld abtragen, du musst auch nicht irgendwie zusehen, wie du mit deiner Schuld leben kannst, sondern du hast einen Ort, wo du damit hingehen kannst. Und dieser Ort ist Jesus Christus. Dritter Gedanke von 4, als Christ habe ich Frieden mit Gott. Was heißt Friede? Ich finde das manchmal ganz hilfreich, wenn man mal so überlegt, was ist denn das Gegenteil? Ein Gegenteil von Friede könnte zum Beispiel sein Unfriede, Unruhe, Streit, Entzweiung. Ich merke so auf menschlicher Ebene, wenn zwischen mir und einem Menschen, den ich liebe, was nicht in Ordnung ist, das tut weh. Das ist wie so ein Stachel, der irgendwo im Fleisch steckt und der sich immer wieder bemerkbar macht. Kann sein, dass die Liebe trotzdem grundsätzlich da ist, aber irgendwie steht da was zwischen uns, was unsere Beziehung beschädigt und was sich auch immer wieder bemerkbar macht. Derselbe Fehler, den ich immer wieder mache. Dieselbe Macke, die bei mir immer wieder rauskommt. Vielleicht auch ungeklärte Probleme aus meiner Kindheit oder sowas. Unfriede macht Beziehungen kaputt. Umgekehrt gilt aber auch, es gibt nichts Schöneres als eine Liebesbeziehung, die von nichts getrübt oder beeinträchtigt wird. Wo so eine Harmonie da ist, wo wir merken, wir ziehen irgendwie an einem Strang, auch wenn nicht alles perfekt läuft. Aber irgendwie ist es doch okay zwischen uns. Und da ist egal, ob das eine Ehe ist oder eine Partnerschaft, die Beziehung zwischen Kindern und Eltern oder mit guten Freunden. Es ist einfach eine wunderschöne Sache, mit einem anderen Menschen echten Frieden zu haben, wo zwischen uns reiner Tisch ist und es ist einfach alles gut. So wichtig gesunde Beziehungen unter uns Menschen sind für uns, so gibt es doch noch was, das eben noch wichtiger ist. Tiefsten Frieden gibt es eigentlich nur bei Gott. Er hat uns ja geschaffen. Er steht uns noch viel, viel näher als sogar der beste Papa, die beste Mama auf der Welt, das jemals sein könnte. Er ist die wichtigste Person auf dieser ganzen Welt. Und die Bibel zeigt uns, dass wir eigentlich erst dann wahres Glück gefunden haben und wahren Frieden, wenn wir mit Gott zusammenkommen. Es gibt keine größere Bestätigung, keine größere Erfüllung, keinen größeren Frieden, als den mit unserem Papa im Himmel verbunden zu sein. Und das geht, indem ich mich entscheide, Jesus, seinen Sohn, zum Mittelpunkt meines Lebens zu machen. Dass ich ihm vertraue in jeder Lebenslage, so gut es geht. Dass ich mich von ihm anziehen lasse und dass ich antworte auf seine Liebe. Aber auch nur dann. Letzter Gedanke dazu. Viertens, als Christ gehe ich der Herrlichkeit Gottes entgegen. Paulus schreibt hier als letzten Gedanken, es gibt ein Leben nach dem Tod, zu dem Gott uns einlädt. Da kommt man nicht einfach so automatisch hin. Oder durch die Taufe, sagen manche. Die Taufe wäre irgendwie so eine Art Amulett, die einen dann irgendwie schützt und dann kann nichts mehr passieren. Das ist so tatsächlich nicht gedacht. Die Taufe ist die eine Hälfte. Die andere ist aber meine eigene Glaubensentscheidung, dass ich sage, ich will mit Jesus zusammen sein. Ich will ihm vertrauen und ich will ihm folgen. Und wenn ich diesen Schritt gegangen bin, dann heißt es hier, Zitat, gehe ich der Herrlichkeit Gottes entgegen. Wenn man so will, ist dieses Leben hier in der Welt vergleichsweise kurz. Die 70, 80, vielleicht 90 oder 100 Jahre, die ich hier habe, das ist ein ziemlich kurzer Sprung, eine ziemlich kurze Zwischenzeit, wenn man das mit der Ewigkeit vergleicht, die auf uns wartet. Und wer zu Jesus gehört, der hat das feste Versprechen, du wirst diese Ewigkeit mit Gott verbringen. Und das ist das Allerschönste, was überhaupt eigentlich denkbar ist. Bei der Vorbereitung ist mir so ein Bild in den Sinn gekommen. Wir können uns das vielleicht mal so ansatzweise vorstellen, wie so eine richtige, hammerschöne Traumreise. Man nimmt lange Strapazen auf sich. Man plant ewig lang im Vorhinein, man muss viele Dinge organisieren, dann ist die Reise selber, lange im Flugzeug sitzen, was nicht unbedingt immer so bequem ist, vielleicht lange im Auto oder im Bus oder im Zug. Ja, und dann ist noch das Geschleppe von dem Gepäck und was nicht alles. Also eine Reise ist mit Strapazen verbunden. Es kostet Mühe. Aber irgendwann kommt dieser wunderbare Moment, wo das alles vergessen ist. Da komme ich in meinem Strandhaus an, ich höre das Wellenrauschen, ich sehe die bunten Vögel, ich sehe das glitzernde, klare Wasser, die grünen Palmen und die Sonne scheint mir warm ins Gesicht. Für jemand anderen ist es vielleicht kein Traumstrand, vielleicht sind es auch die Berge oder die Fjorde in Norwegen oder vielleicht die Wüste. Ganz egal. Auf jeden Fall, das ist so ein Moment, da ist dieses Gefühl von Angekommensein da. Wo ich denke, boah, die Reise ist geschafft, die Mühe und Anstrengung hat sich gelohnt. Jetzt guck dir das an, wo wir hier sind. Es hat sich gelohnt, ich bin am Ziel, ich bin angekommen. Und hier ist es so wunderschön, dass ich in diesem Moment nirgendwo anders sein möchte. Vielleicht ist das so eine ungefähre Ahnung, wie wir uns das Wiedersehen mit Gott in der nächsten Welt vorstellen müssen. Wer in dieser Welt mit Jesus unterwegs ist, der hat eigentlich das schönste Traumziel überhaupt. Gott selbst in all seiner Schönheit, in seinem ganzen Licht, in seiner ganzen Wärme. Im Himmel, in seinem ewigen Reich, wo es kein Leid mehr gibt, wo keine Trauer mehr sein wird, nichts Schlechtes und Dunkles, weil Gottes Vollkommenheit und seine Güte alles durchdringt. Wir gehen der Herrlichkeit Gottes entgegen mit Jesus. Ja, am Anfang hatte ich gesagt, es ist Passionszeit, hat einen doppelten Sinn. Wir denken an das Leiden Jesu aus Liebe für uns zurück, aber wir denken auch daran, dass wir, jeder von uns, die Leidenschaft von Jesus, von Gott sind. Wenn ich mich auf ein Leben mit Jesus einlasse, werde ich von Gott für gerecht erklärt. Es gibt Vergebung, es gibt einen Freispruch vor Gottes Gericht, ein für alle Mal, ein echter Neuanfang. Ich habe Frieden mit Gott, eine Beziehung mit ihm, die nichts mehr kaputt machen kann. Und zwar egal, was in meinem Leben noch für Herausforderungen und Tiefpunkte auf mich warten. Ich habe Gottes Gnade, ich muss mich nicht ihm erst beweisen, bevor er mich haben will. Und er hält mir nicht immer noch meine Fehler und Schwächen vor. Er sieht mich gnädig an. Und er lädt mich ein in sein ewiges Königreich im Himmel. Er selbst hat den Eintrittspreis für mich bezahlt. Gott ist Mensch geworden, er starb am Kreuz, er hat sein Blut als Zahlungsmittel für mich hergegeben. Alle meine Schuld ist da abbezahlt worden. Wie kann das in meinem Leben wahr werden? Auch das schreibt Paulus hier im ersten Vers, heißt es, durch den Glauben. Und Glauben ist ja nicht einfach nur für wahr halten, das gehört auch dazu. Ich glaube etwas, zum Beispiel, dass es einen Gott gibt, der es gut mit mir meint, zum Beispiel das, was er mir in der Bibel zusagt eben. Aber Glaube heißt auch eine persönliche, vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Mein Ja zu Jesus, mein Ja dazu, mit ihm zusammen zu sein, mit ihm zu leben, ihm alles anzuvertrauen. Und ich möchte uns das zum Schluss noch einmal zusprechen. Du bist Gottes Passion. Für dich gibt er alles. Für dich ist er Mensch geworden, für dich hat er alles riskiert und alles durchgemacht. Für dich hat er sogar sein Leben gegeben. Und seine größte Sehnsucht ist, dass du seine Einladung annimmst. Amen. Wir singen zusammen das nächste Lied vom Liedblatt, In Christus. Nebenbei können wir nochmal die 447 aufschlagen, davon singen wir ganz am Schluss die 10. Strophe. Jetzt aber In Christus vom Liedblatt.